Fairtrade. Ein kleines Symbol auf meiner Kaffeepackung, meinem Schokoriegel und meiner Banane. Hier im globalen Norden verbinden wir mit Fairtrade in erster Linie Konsum mit gutem Gewissen. Schließlich kauft man dabei ja etwas Gutes. Hinter Fairtrade steckt aber noch viel mehr. Ein kontrollierter Handel, der den ErzeugerInnen für ihre Produkte einen Mindestpreis bezahlt, der von einer Fairtrade-Organisation bestimmt wird. Damit soll den ProduzentInnen auch bei niedrigen Marktpreisen ein höheres und verlässlicheres Einkommen als im herkömmlichen Handel ermöglicht werden. So allgemein betrachtet. Es geht aber auch um eine gerechte Bezahlung, einen gerechten Preis und um die Einhaltung gewisser Umwelt- und Sozialstandards. Für die Produzierenden in den Ländern des globalen Südens, in Lateinamerika, Afrika und Asien, bedeutet es vor allem eins: eine gerechte Bezahlung für ihre Arbeit und ihre Produkte und Sicherheit durch eine Festigung der Beziehung zwischen den HändlerInnen und den ErzeugerInnen. Laut der Dachorganisation Fairtrade International nahmen im Jahr 2019 über 1,82 Millionen landwirtschaftliche Betriebe an entsprechenden Programmen teil. Fairtrade-Organisationen unterstützen die ErzeugerInnen vor Ort mit Skillsharing und dem Aufbau von Kooperationen und Zusammenschlüssen. Diese entwicklungspolitische Arbeit führt dazu, dass sich immer mehr landwirtschaftliche Zusammenschlüsse in den Ländern des globalen Südens bilden. Auch in Südmexiko, im Bundesland Oaxaca, wird einer der besten Cafés in Mexiko angebaut. Hier haben sich die KaffeeproduzentInnen zur Genossenschaft Jenny Navan zusammengeschlossen, um ihren Bio-Kaffee selbstverwaltet zu verkaufen.
In der Cañada, im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca, herrscht ein Klima des immerwährenden Frühlings. Deshalb wird in der Region einer der besten Cafés Mexikos angebaut. Hier liegt San Pedro Xochiapam. 4 Stunden Fahrt über unbefestigte Straßen trennen das kleine Dorf von der nächsten Stadt. In die Hauptstadt des Bundesstaates Oaxaca ist es eine halbe Tagesreise. In Xochiapam leben die Menschen von der Landwirtschaft. Früh sind sie auf den Beinen, versorgen das Vieh, bereiten Tortillas zu. Und dann geht es aufs Feld. Kaffee ernten. Die Kaffeeplantagen liegen um das Dorf verstreut in den Bergen. Der morgendliche Fußmarsch zu ihnen dauert für viele mehr als eine Stunde. Kurz hinter dem Ort treffe ich Isaias Perez auf dem Weg zu seiner Parzelle.
Soy pequeño cafetalero y pertenezco ahí en la organización Jenny Navan de Oaxaca.
Als kleiner Kaffeeproduzent gehört Perez der Genossenschaft Jenny Navan. Lebendiges Licht an.
Exportamos café con otro país de buen precio.
Denn über die Genossenschaft kann er seinen Kaffee zu besseren Bedingungen verkaufen als bei den Kojoten, den Kaffeeaufkäufern. Weiter geht es zur Kaffeeplantage von Marcelino Quintero, eine halbe Stunde Fußweg entfernt in den Bergen. Auch Quintero ist Mitglied der Genossenschaft Jenny Navan. Am späten Vormittag trifft er sich mit Juan Jiménez und einem Landtechniker auf seiner Plantage. Gemeinsam besprechen sie Möglichkeiten, die Pflanzen gegen den Kaffeerost zu schützen. Eine Pilzerkrankung, welche die Ernte zerstört.
Llevamos un año de renovación, que cada productor reciba semilla, nueva variedad, de mejor calidad en taza.
Die Genossenschaft Jenny Navan stellt ihren Mitgliedern kostenlos Saatgut zur Verfügung, erklärt Juan Jiménez. Die neuen Pflanzen widerstehen nicht nur dem Kaffeerost, sondern liefern auch Bohnen von höherer Qualität.
Das ist eine Seite des fairen Handels, doch was machen wir hier im globalen Norden, um den fairen Handel weltweit zu unterstützen? Philipp Abel von der Stadt Fürth erklärt uns das Fairtrade-Konzept der Hauptstadt des fairen Handels in Deutschland.
Hallo, ich heiße Philipp Abel, ich arbeite bei der Stadt Fürth. Ich bin da verantwortlich für kommunale Entwicklungspolitik seit etwa 4 Jahren.
Genau, auch im Thema Fairtrade bist du ja ganz vorne damit dabei. Die Stadt Fürth ist ja jetzt auch schon ziemlich lange Fairtrade Town und jetzt gab es aber auch nochmal einen besonderen Preis Ende September und zwar die Auszeichnung zur Hauptstadt des fairen Handels in Deutschland. Was hat die Stadt Fürth denn da anderen Kommunen so voraus, damit dieser Preis dann endgültig nach Fürth ging?
Tatsächlich ist Fairtrade eine der Facetten, die wir in der Entwicklungspolitik bearbeiten und zwar diejenige, in der wir gucken, was können wir hier vor Ort selber besser machen. Und tatsächlich sind wir jetzt in diesem Jahr seit 5 Jahren Fairtrade-Stadt. Das ist ja so eine Kampagne von Fairtrade Deutschland, die sehr erfolgreich ist. Das ist aber gar nicht so lang im Vergleich zu anderen Städten. Also Nürnberg zum Beispiel hat jetzt gerade 10-jähriges Jubiläum gefeiert als Fairtrade-Stadt. Aber dafür hat sich in diesen 5 Jahren bei uns echt viel getan. Und ich glaube, das ist auch das, was mit gewürdigt würde, nämlich dass wir hier echt gute Strukturen in Fürth aufgebaut haben, um auch Daten zu erheben, wie Fairtrade bei uns aufgestellt ist, wie unser Einkauf aufgestellt ist, wie nachhaltig der ist, wie viel zertifizierte Produkte wir kaufen und dass wir ganz viel so in die Tiefe gehen, sprich MitarbeiterInnen, Schulungen und Weiterbildungen, ganz viele Einzelgespräche und genau, das ist die eine Sache und ich glaube, was wir in Fürth auf jeden Fall, vielleicht sogar der ganzen Region voraus haben, ist einfach unser Welthaus. Das ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung in der Gustavstraße in Fürth. Ich jedem und jeder empfehlen, mal vorbeizuschauen. Da ist der Weltladen drin. Da ist mit Farkab eine Fairtrade-Mode-Boutique drin. Und außerdem oben noch Seminarräume und ein Bildungsreferat mit einer großen Medienbibliothek, die also auch zum Beispiel Ausleihmaterialien für Schulen oder Kindertagesstätten zur Verfügung haben. Und diese Einrichtung ist quasi so unser Aushängeschild für den fairen Handel. Es strahlt in die ganze Region hinaus. Wir haben das vor 5 Jahren eingerichtet, da hat das Rathaus mitgeholfen, da war ganz viel Engagement auch von den Ehrenamtlichen und nächstes Jahr, also im Februar, 5-jähriges Jubiläum und seit die verschiedenen Läden da zusammen sind und quasi an einem Strang ziehen vor Ort, sind unglaublich viele Synergien entstanden und der Umsatz ist wahnsinnig gesteigert worden, die können Leute mittlerweile dort einstellen, sind also ein ganzes Stück weggegangen von dem ehrenamtlichen Engagement, sondern konnten tatsächlich nachweisen, dass fairer Handel tragbar ist und wächst. Und vielleicht nur mal ein Beispiel zu sagen, der Weltladen hat teilweise in einem Monat im Welthaus mehr Umsatz gemacht, als er davor in einem ganzen Jahr gemacht hat. Und das ist einfach total beeindruckend und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf in Fürth.
Ja, mit solchen Auszeichnungen, also sagst du, ihr habt schon echt viel, aber mit solchen Auszeichnungen kommen ja trotzdem irgendwie auch so ein bisschen so eine gesellschaftliche Verpflichtung einher. Wie geht die Stadt Fürth denn in Bezug auf Fairtrade damit jetzt um? Also welche Aufgaben kommt da vielleicht noch so auf euch zu in Fürth?
Also ich nehme jetzt mal, was wir so bei der Stadt machen. Wir haben zum Beispiel am Pakt für nachhaltige Beschaffung der Metropolregion mitgewirkt. Der Pakt besagt, dass man eben verschiedene Anstrengungen anstellt, um nachhaltiger einzukaufen. Und man, da ist der Hintergrund so, wenn die Kommunen ihre Marktmacht einsetzen, um gute Produkte zu fördern, werden die Produkte auf lange Sicht stabiler oder auch billiger und können dann wiederum von der breiten Gesellschaft auch weiter gekauft werden. Das heißt, deswegen ist so dieses Thema nachhaltiger Einkauf im öffentlichen Beschaffungswesen ein total großes Thema, weil wir sagen, wir wollen quasi da als Vorbildrolle vorangehen. Und genau dieser Pakt von der Metropolregion, da war eine der Bedingungen, dass wir eben an einer Datenerhebung teilnehmen und feststellen, wie hoch der Einkaufswert an nachhaltig beschafften Produkten schon ist. Darunter fällt jetzt nicht nur Fairtrade, sondern da fällt auch drunter zum Beispiel der Laue Engel oder die Euroblume, also so ganz unterschiedliche Zertifikate und Auszeichnungen. Und da kam dabei raus, dass wir in Fürth im Jahr 2020 1,3 Millionen Einkaufswert an zertifizierten Produkten hatten. Damit waren wir, was so den Pro-Kopf-Einkauf geht, ganz, ganz weit vorne, also wirklich Spitze in der Metropolregion und wahrscheinlich auch deutschlandweit. Was uns natürlich total stolz gemacht hat, was sicher auch ein Grund war, warum wir diese Auszeichnung jetzt mit Hauptstadt des fairen Handels bekommen haben. Aber wir haben gleichzeitig gesehen, so, es war das erste Mal, dass wir es gemacht haben. Wir mussten dafür ganz viele Workshops und Vorarbeiten machen, ganz viele Gespräche führen. Und wir glauben, dass da noch viel, viel mehr Potenzial ist. Denn wenn wir uns das mal anschauen, was unser Einkaufsvolumen ist, also vielleicht jetzt mal Gehälter rauslassen oder irgendwie Gerichtskosten oder was auch immer, was halt so eine Stadt bezahlen muss. Aber wenn wir uns jetzt, wo theoretisch nachhaltigeres Einkaufen möglich ist, dann kommen wir auf eine Summe von ungefähr 40 bis 41 Millionen. Und davon ist 1,3 natürlich noch längst nicht genug. Also ich glaube, wir sind da, und da sind, glaube ich, ganz viele Städte, so an der Stelle, dass wir sehen, wir machen schon vieles richtig, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin müssen, damit auch irgendwie dieser Planet und die Menschen darauf gut leben können.
Das heißt aber, ihr habt trotzdem ja auch eine Vorbildfunktion irgendwie und die erfüllt ihr auch schon, aber wie du sagst, da kann man auch noch mehr machen. Wenn wir das jetzt auch mal größer betrachten, du beschäftigst dich jetzt ja auch schon geraume Zeit mit Fairtrade in Kommunen. Welche Verpflichtungen haben denn Kommunen aus dem globalen Norden in diesem Themenbereich gegenüber dem globalen Süden, deiner Meinung nach?
Also nicht unbedingt den Kommunen im globalen Süden nur, sondern einfach insgesamt der ganzen Menschheit. Hier gibt es ja keinen Unterschied. So, die Kommunen sind diejenigen, die Daseinsvorsorge leisten, die dafür sorgen, dass sich die Menschen da, wo sie leben, wohlfühlen können. Und in unserer Gesellschaft reicht es nicht, dass wir nur irgendwie so gucken, okay, meinetwegen die Kanalisation ist nicht verstopft und die Müllabfuhr kommt, sondern wir müssen auch gucken, so zum Beispiel, was passiert mit unserem Müll oder wie ressourcenintensiv sind die Produkte, die wir hier konsumieren. Was bedeutet das auch für zukünftige Generationen? Also da geht die Verantwortung ja weit, weit, weit über die jeweiligen Stadtgrenzen hinaus. Und ich glaube, dass die Städte in Deutschland da einfach noch mehr machen müssen und auch viel mehr machen können. Aber bisher war das einfach nicht so Thema. Ich würde sagen, dieser ganze Komplex kommunaler Entwicklungspolitik ist vielleicht jetzt seit 10 Jahren wirklich größer geworden. Dann hat auch der aktuelle und noch amtierende Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU ganz, ganz stark angeschoben. Mal sehen, wie ihm da nachfolgt und ob da der Fokus auch so bleiben wird. Wir müssen gucken, welche langfristigen und globalen Auswirkungen unsere Entscheidungen hier haben. Und nachdem jetzt einfach sehr, sehr lange immer das Credo war, dass wir nur quasi beim Einkauf den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern verantwortlich gegenüber sind und deswegen Nachhaltigkeit immer gleich mit dem billigsten Produkt gesetzt wurde, ist das natürlich in eine völlig falsche Richtung gelaufen. Es war auch einfach eine kurzfristige Sicht, vielleicht aus der Zeit heraus mit knappen Kassen verständlich, aber hat natürlich eine absolut perverse Marktspirale angekurbelt, die wir jetzt irgendwie wieder aufbrechen wollen. Also weg vom billigsten Produkt, sondern hin zu Lebenszykluskosten und langfristig nachhaltigen und sinnvollen Einkäufen.
Der Impact ist also eigentlich echt schon riesig, was da alles zusammenhängt, definitiv.
Wenige Tage später treffe ich mich mit Kaffeeproduzent Jiménez in der Geschäftsstelle der Genossenschaft in San Francisco Tutla am Rande von Oaxaca Stadt. Während Jiménez meine Kaffeebestellung fertig macht, erklärt er, wie Jeni Naban funktioniert.
Es ist eine Organisation de los pequeños productores, hombres y mujeres del estado de Oaxaca.
900 Frauen und Männer aus den verschiedenen Regionen Oaxacas haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam ihren Kaffee zu vermarkten. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Büro in San Francisco.
Esa oficina es una casa de todos.
Hier wird nicht nur der Kaffee geröstet und gemahlen, hier wohnen auch die Genossenschaftsmitglieder, wenn sie nach Oaxaca Stadt reisen müssen. Denn Jeni Naban hat keine angestellten Geschäftsführer.
Cada 3 años se cambian los directivos.
Die Leitung der Genossenschaft wird durch Mitglieder übernommen, die von der Generalversammlung alle 3 Jahre gewählt werden. Aber auch in einem weiteren Punkt unterscheidet sich Jeni Naban von anderen Kaffeeproduzenten.
Aquí no hay diferencia. Las mujeres tienen el mismo derecho.
Frauen sind gleichberechtigte Mitglieder der Genossenschaft. Keine Selbstverständlichkeit im Süden Mexikos. Vor allem auf dem Land wird ihnen immer noch die Rolle der Hausfrau zuteil. Und sie haben sich dem Willen ihrer Ehemänner unterzuordnen.
Fürth hat ja auch eine Partnerstadt in Tunesien, Medun. Und da macht ja auch relativ viel Zusammenarbeit auf so entwicklungspolitischer Ebene. Wie sieht denn diese Zusammenarbeit aus und welche Projekte in Medun verfolgt bzw. unterstützt ihr denn da mit?
Ja, das ist dann quasi unsere andere Seite der Entwicklungspolitik. Also wenn so Fairtrade und unser Einkauf das Kern vor der eigenen Tür ist, dann ist die Kooperation mit Medun in Tunesien so die Sache, so was machen wir über unsere Stadtgrenze hinaus, so wenn wir nach außen gehen. Und da hast du jetzt gerade schon gehört, ich habe nicht Partnerstadt, sondern Kooperation gesagt, weil wir tatsächlich jetzt keine offizielle Partnerstadt sind, sondern so eine Projektkooperation. Das heißt, am Ende des Jahres kommen wir immer zusammen, überlegen uns, wie das Jahr war und was wir umgesetzt haben und was wir im nächsten Jahr vielleicht gemeinsam angehen können. Das heißt, wir sind jetzt nicht so, dass wir einen Städtevertrag aufgesetzt haben oder so, sondern wir sind ganz konkret projektorientiert und gucken, was sind die jeweiligen Bedürfnisse. Sprich, haben wir in Fürth irgendwie Interesse an einer Sache, wo Medun uns weiterhelfen hat Midun Interesse an etwas, wo wir Ihnen weiterhelfen können. Auch da ist wieder die Überlegung, so wo sind die Kompetenzen und wer kann mit wem am besten sprechen. Und so ein Land wie Tunesien, das jetzt gerade viele Umbrüche durchmacht, nach der Revolution 2011 jetzt auch zum ersten Mal anfängt, sich zu dezentralisieren und da Verwaltungsstrukturen aufzubauen, die relativ nah bisher immer am französischen, also sehr zentralistischen System waren, sind oft sehr interessiert daran, auch zu hören, wie wir es in Deutschland machen. Jetzt nicht nach dem Motto, wir kopieren jetzt 1:1, was ihr in Deutschland macht, sondern einfach nur, wir kennen System A, wir kennen System B und jetzt würden wir uns gerne System C auch noch anschauen und dann holen wir uns quasi die Sachen, die am besten zu uns passen, raus. Und da ist der Austausch eigentlich zwischen Kommunen echt, echt bereichernd. Ich kann da mal ein Beispiel geben. Da war auch tatsächlich Corona gar nicht mal so verkehrt im Sinne von, wir haben es geschafft, jetzt endlich gute Videokommunikation aufzubauen, die auch funktioniert. Weil es ist ein bisschen, unsere Entwicklungskooperation orientiert sich immer an den SDGs und es wäre ein bisschen pervers, quasi für jedes Projekt erstmal hin und her zu fliegen. Das ergibt ja keinen Sinn. Und gerade die Sachen, die wir austauschen wollen auf Verwaltungsebene, können wir sehr, sehr gut auch über Video machen, um das mal konkret zu machen. In Midun ist das Thema Bauschutt momentan sehr groß. So, wir haben Häuser, wir haben Hotels auch, die dort sind. Teilweise werden die wieder abgerissen oder renoviert und es fällt Bauschutt an. Was macht man mit dem Bauschutt? Momentan wird der in allen alten Steinbrüchen abgelagert, aber das ist natürlich nicht die optimale Version, weil einerseits kann es potenziell umweltschädlich sein, je nachdem, was da reingelagert wird, aber vor allem hat davon ja niemand einen Mehrwert. Und wenn man jetzt aber diesen Bauschutt nimmt und ihn zerkleinert, mechanisch zerkleinert, dann könnte man da das zum Beispiel als Fundament für Straßenbau hernehmen. Und jetzt liegt Midun auf einer Insel und das heißt, da ist es nochmal umso wichtiger, quasi Materialien vor Ort weiter zu nutzen, anstatt sie nach außen zu bringen oder von außen zu holen. Das heißt, für Midun hat das ein Riesenpotenzial. Deswegen hat sich quasi die Abfallwirtschaft von Midun mit unseren Expertinnen und Experten ausgetauscht und das Ganze übersetzt. Und die wollten wissen, ja, wie macht das Fürth? Wie organisieren wir so Bauschuttverwertung? Und in Fürth machen wir das so, dass wir das sammeln und dann an Spezialunternehmen verkaufen oder teilweise auch dies von uns, also wir sie dafür bezahlen, dass sie es uns abnehmen. Und dann wird es mechanisch zerkleinert. Das passiert hier so im Umland in spezialisierten Fabriken. Wir haben so ganz große, wie so Mörser. Und da wird dann dieser große Bauschutt zu einer homogenen Kiesmasse quasi zerkleinert. Und dann hat Midun gesagt, ja, das wäre für uns auch total interessant. Wenn man sagt, dann gibt es so eine Anlage nur einmal in Tunesien und zwar ganz im Norden. Und Midun ist ganz im Süden. Das heißt, die müssten den ganzen Bauschutt runter von der Insel bringen und dann einmal durchs ganze Land fahren, dort zerkleinern lassen, wieder zurück. Das ist natürlich absolut unrealistisch. Und deswegen haben sie überlegt, dass sie sich so eine Anlage selber auf die Insel holen. Jetzt ist diese Insel aber nicht riesengroß und auch relativ dicht bebaut. Und unsere Experten haben dann gesagt, ja, bedenkt aber, dass diese Hallen, müssen, in denen es passiert, müssen offen sein, weil bei der Zerkleinerung halt total viel Staub entsteht und sonst kann da drin keiner arbeiten. Das ist dann einfach zu gefährlich. Und das heißt, die Hallen müssen offen sein. Aber wenn die Hallen offen sind, entsteht extrem viel Lärm durch die Zerkleinerung von dem Bauschutt. Und das ist natürlich für die Menschen, die dort in der Umgebung wohnen, wiederum eine große Belastung. Und genau, das war so ein erster Austausch. Der hat weder Midun noch Fürth irgendwie großartig Geld gekostet, weil wir es als Videokonferenz gemacht haben. Wir haben uns da 2 Stunden zusammengesetzt, aber hat uns inhaltlich halt beide total weitergebracht. Und ja, das ist ein Beispiel dafür, so wie wir jetzt konkret auf Verwaltungsebene miteinander kooperieren und was ja letzten Endes uns dann auch einfach gegenseitig weiterbringt. Anderes Beispiel wäre unsere Zusammenarbeit mit dem Verein Frauen in der einen Welt, die das Museum Frauenkultur regional international in Burgfarnbach in Fürth, in dem Stadtteil Burgfarnbach, betreiben. Die haben letztes Jahr zu einer Konferenz eingeladen unter dem Titel Digitalisierung global und nachhaltig. Und eins der Themen da war, den Anteil von Frauen in technischen Studiengängen sich anzugucken. Und die Technische Hochschule in Midun, wie ganz viele technische Hochschulen in arabischen Ländern, hat einen sehr hohen Anteil an Frauen in technischen Studiengängen. Also in Midun konkret, glaube ich, 43%, vielleicht waren es auch mehr, weiß ich nicht mehr ganz sicher. Die technischen Hochschulen in Bayern haben, glaube ich, zwischen 12% und 17% an Frauenanteil in den Hochschulen. Das heißt, es war total interessant, die Professorin, die erste Leiterin der Fakultät für Mechanik, dann hier per Videostream zu uns zu streamen und mit Professorinnen hier aus der ganzen Region in Austausch zu bringen und über dieses Thema zu sprechen. Und das ist dann wiederum ein Beispiel, wo wir sagen, okay, da können wir von unseren Partnern in Midun lernen und gucken, was wir besser machen. Und über all dem stehen immer die SDGs, also die Sustainable Development Goals, macht sehr viel Spaß und ich finde es auch extrem bereichernd, weil wir, wie gesagt, einfach gegenseitig lernen.
Der Mensch fragt sich immer, was kann ich tun und wie kann man sich denn da jetzt entwicklungspolitisch auch mit einbringen und so neben dem, was eben die Kommunen machen. Wie kann man denn das entwicklungspolitische Engagement von BürgerInnen fördern, beziehungsweise wie macht die Stadt Fürth das schon oder wo kann man da was mitmachen?
Also das allererste ist wahrscheinlich immer zu sagen, so jeder Einkauf ist politisch. Jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, entscheide ich mich für oder gegen ein bestimmtes System oder irgendwie eine bestimmte Art und Weise zu wirtschaften. Sprich, bei jedem Einkauf kann ich schon irgendwie einen kleinen Beitrag leisten oder eben auch irgendwie in Anführungszeichen Teil des Problems sein. Aber, großes Aber, ich finde nicht, dass wir alle Probleme der Welt quasi auf die einzelne Person runterbrechen können. Und das ist natürlich irgendwie, kann ich gucken, wo ich einkaufe und was ich einkaufe, aber das ist sicher nicht die einzige Lösung. Also finde ich auch immer ein bisschen problematisch, wenn das so als allheilsbringende Lösung dargestellt wird. Dann kann man natürlich sich einbringen in unseren verschiedenen ehrenamtlichen Initiativen. Das wären dann zum Beispiel der Weltladen bei uns in Fürth oder Farkab betreibt die Initiative Stop India. Da geht es darum, Frauen und Mädchen aus der Prostitution zu holen. Die arbeiten in Indien. Also da gibt es verschiedene Ebenen und da kann man sich auch gerne an uns wenden, um mehr Informationen zu bekommen und weitergeleitet zu werden. Ich glaube aber, was tatsächlich auch echt wichtig ist und echt einen Unterschied macht, ist, sich selbst zu informieren und gerade auch nochmal so die eigenen Bilder von der Welt und die eigenen vielleicht auch unbewussten Rassismen oder auch Bilder aus der Kolonialzeit zu reflektieren. Und auch da gibt es ganz, ganz tolle Bücher und Webseiten und Programme. Da macht ja Radio Z auch immer wieder was dazu. Also ich glaube, letzten Endes so, was kaufe ich ein? Vielleicht, wo kann ich mich ehrenamtlich anbringen und wie kann ich mich selber auch weiterbringen? Und dafür auch gerne jederzeit sich bei uns melden. Dann können wir gucken, wie wir euch unterstützen können.
Als ich mich schwer beladen mit herrlich duftendem Bio-Café verabschiede, verrät mir Juan Jiménez seinen großen Traum. Eines Tages soll der Café der Genossenschaft Yeni Naban unter ihrer eigenen Marke Michisa in Deutschland verkauft werden.